Ja, on spot, es steht geschrieben und damit ist eigentlich jede Diskussion zu Ende, wenn man miteinander über irgendwas verhandelt. Und das ist eben, passt ja auch in unsere Reihe. Jetzt geht es in diesem Monat um die Bibel, mehr Bibel wagen. Und hier die Geschichte, die ich gleich vorlesen werde aus dem Neuen Testament, natürlich aus dem Matthäusevangelium. Da geht es darum, dass nicht eine große Katastrophe oder die ganz schlimmen Krisen, sondern manchmal im Alltag eine leise Stimme in uns aufkommt. Eine Stimme, die vielleicht sagen will, musst du das wirklich tun als Christ? Wäre es nicht einfacher? Könnte man das nicht abkürzen? Sollte Gott das wirklich so streng gemeint haben? Und genau für diesen Moment steht hier Matthäus Kapitel 4 in einer Situation, in der Jesus in der Wüste ist, hungrig, schwach, alleine, und da begegnet er dem Versucher. Die Geschichte ist nicht nur ein Bericht über das, was Jesus damals erlebt hat, sie ist auch ein Spiegel für unser Leben. Denn Versuchung hat oft denselben Klang, es gibt oft ähnlich ab. Und beim Wort Gottes wollen wir uns davor bewahren, dass wir uns wegziehen lassen von Gott, dass wir uns Abkürzungen suchen, die an Gottes Willen vorbei sind. Und wir wollen mit unserer Hingabe ganz klar und eindeutig bei unserem Herrn, bei Jesus Christus bleiben. Und da zeigt sich, dass dieser Weg Jesu da in die Wüste eben nicht nur Diskussion und Schau ist und Religion, sondern ein Hinweis auf das Wort Gottes, denn es steht geschrieben. Und jetzt lese ich die Verse 1 bis 11. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So wirf dich hinunter, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehle geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. Die Wüste, der Ort dieser Prüfung, dieser Versuchung. Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Also nicht aus Versehen, sondern bewusst wurde Jesus vom Geist dorthin geführt, an diesen Ort der Einsamkeit, an diesen Ort der Prüfung. In der Bibel hat die Wüste oft diesen besonderen, doppelten, auch spirituellen Klang und diese Bedeutung. In der Wüste, als das Volk Israel 40 Jahre durch die Wüste zog, da wurden sie auch innerlich zum Volk Gottes. Die Propheten im Alten Testament haben in der Wüste ihre Berufung und ihre Stärke und ihren Auftrag erfahren. Es gab eine Redewendung, ein Prophet kommt aus der Wüste. Ja, und die Wüste vielleicht auch für uns übertragen, der Stresstest des Glaubens. Solange alles gut läuft, kann man ja ganz einfach auch Christ sein und fromm sein. Aber in der Dürre zeigt sich, wo ein Baum seine Wurzeln hat und wie tief seine Wurzeln gehen. Jesus hat gefastet, 40 Tage. Er war hungrig, erschöpft, einsam. Und jetzt wird deutlich, er begegnet dort einer Versuchung, dem Versucher, nicht aus der Distanz, sondern auch von innen heraus. Ja, für uns zum Lernen, zum Verstehen, Prüfungen, Führungen, schwierige Zeiten sind manchmal bewusst von Gott zugelassen und gewollt. Manchmal eine Zeit, die uns formt, die aus uns andere Menschen machen kann. Stärkere Persönlichkeiten, Christen, die in sich entschlackt sind und mehr klar sehen und sich Gott hinwenden können. Man hat schnell die Frage, ja, warum ist alles so schwierig? Warum bin ich in der Wüste? Die andere Frage, die hier steht, finde ich interessanter. Worauf höre ich, wenn ich in der Wüste, in der schwierigen Situation, worauf oder auf wen höre ich? Wir Menschen haben ja oft so einen, man sagt, Autopilot, etwas, was automatisch in uns abläuft. Ich fahre immer jeden Tag von Brombach ins Büro und ich biege immer an derselben Stelle ab. Und wenn meine Frau sagt, du fahr doch noch vorher da rechts ab zum Kaufland, ja, natürlich. Und ich bin schon abgebogen, wie immer, bevor es mir wieder einfällt, mein Autopilot hat mich automatisch dorthin geführt. Und so ist es manchmal auch im Denken und manchmal vielleicht auch in Glaubenssachen. Innere Abläufe, die uns vertraut sind und automatisch ablaufen, was Positives ist, wenn es automatisch ist. Und mein Wunsch wäre, und das ist vielleicht auch das, wo die Bibel uns hinführen will, dass uns dieser Autopilot automatisch auf den Weg Gottes führt, automatisch auf Jesus hinweist und diesen Weg führt. Selbst in schwierigen Situationen, wo wir so vor uns hin leben. Aber der Autopilot möge so programmiert sein, dass er uns automatisch zu Gott führt. Brot ohne Gott, das ist die erste Versuchung in dieser Versuchungsgeschichte. Und der Teufel sagt ja, wenn du Gottes Sohn bist, also beweise es mir, als ob man ihm was beweisen müsste. Aber so ist ja manchmal verfänglich die Sprache und die Diskussion. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann mach aus diesen Steinen Brot und dann passt ja zu essen, dann geht es dir ja gut und dafür hast du ja deine Vollmacht und dafür bist du ja der Sohn Gottes, dann mach's dir doch einfach. Das klingt ja auch harmlos. Jesus hat ja auch Hunger. Das ist alles real, körperlich. Und der Teufel in dieser Versuchungsgeschichte ist nicht ganz offen und eindeutig als der Böse zu erkennen, sondern hier kommt er scheinbar vernünftig daher, naheliegend. Und so, was man halt machen könnte, mit einem legitimen Bedürfnis nach Hunger, beginnt er, und er will uns aber auf illegitime Weise und Wege führen. Es geht ja nicht nur um Nahrung, es geht auch um Unabhängigkeit. Für Jesus lautet die Botschaft, nutze deine Macht, um dir selbst zu helfen. Vertraue nicht auf den Vater, den brauchst du gar nicht. Mach aus deiner eigenen Identität ein Werkzeug für dich. Gott brauchst du nicht, du hast ja selber die Kraft. Und das ist ja so ähnlich wie bei dieser Frage im Paradies und wir erinnern uns, sollte Gott wirklich das gesagt haben, dass ihr von dem nicht essen sollt? Und willst du wirklich hungern und leiden und Probleme haben? Wozu denn? Brauchst du doch nicht. Aber Jesus antwortet, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von dem Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Mehr als nur ein Bibelvers, sondern eine Lebensordnung. Brot, wichtig, natürlich, Nahrung, gesunde Nahrung, alles wichtig. Aber hier geht es auch darum, dass nicht nur unser Magen gefüllt wird, sondern unser Herz, unser Gewissen, unsere Seele, unsere Beziehung. Es gibt ja so einen bekannten Vergleich, Benzin für das Auto und wenn das Auto vollgetankt ist, dann ist doch alles bestens und so weiter und so fort. Manche kennen diesen Vergleich in anderen Zusammenhängen Ohne Benzin wird es ja nicht fahren. Das Wort Gottes ist vielleicht so wie Benzin für unser Auto. Aber es geht nicht nur darum, dass ein Auto fahren kann, sondern entscheidend ist ja, in welche Richtung, wohin. Und das Wort Gottes sagt ja nicht nur als Hilfe zum Weiterleben und dass einem gut geht, sondern es halt auch die Frage, wie soll ich leben? Es nährt nicht nur, sondern orientiert. Und Jesus antwortet, ich werde meine Sehnsucht, meine Selbstverwirklichung nicht über den Willen Gottes, über den Willen meines Vaters stellen. Ich werde meinen himmlischen Vater nicht dazu benutzen, um meinen Hunger zu stillen, denn ich lebe ja und aus dem Wort Gottes und ich lebe aus dieser Quelle. Eine Schau, ein Spektakel anstelle von Vertrauen, die zweite Versuchung. Der Teufel führt Jesus auf den höchsten Punkt des Tempels. Und wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann wirf dich hinab. Und damit zitiert er ja auch die Schrift. Er sagt ja auch, es steht geschrieben, dass dich die Engel auffangen werden und dir nichts passieren wird. Auch hier kommt, es steht geschrieben, auch hier kommt ein Zitat aus der Bibel. Es geht also auch darum, wie wir die Bibel richtig anwenden und damit umgehen. Man kann Bibelverse zitieren und doch an Gottes Willen vorbeileben oder vielleicht sogar dagegen. Ja, und der Versucher will ein religiöses Spektakel treiben, runterfallen, dann kommen die Engel und fangen ihn auf und alle werden das sehen und alle wissen, dass er der Sohn Gottes und das ist und so weiter. Wenn Gott dich wirklich liebt, dann muss er es auch beweisen. Zeig allen, dass du der Sohn Gottes bist. Komm, Jesus, mach es offenbar, wenn du es wirklich bist. Und so soll der Glaube zur Bühne werden und das Eingreifen Gottes erzwingen, um sein Projekt zu retten. Als ob wir das wüssten, wie Gott sein Projekt retten kann und durchführt. Jesus antwortet wieder, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Vertrauen fragt, Herr, was willst du? Das ist meine Leitlinie. Versuchung fragt, Herr, beweise es mir. Beweise es mir, zeig mir deinen Plan und mache es so, wie ich es mir ausdenke. Vertrauen kann warten. Versuchung fordert Schau, Action, jetzt. Dürfen ruhig alle sehen. Manchmal erleben wir das auch in unserer heutigen Zeit, in unserer heutigen Gesellschaft, vielleicht auch in unserem Umfeld. Wir wollen Sicherheit durch Gottes Verheißung, aber noch lieber Kontrolle und alles in der Hand haben und wissen, was jetzt kommt und Gott sagen, wie er doch die Pläne umsetzen soll. Wir sagen innerlich, wenn Gott wirklich da ist, dann muss er jetzt aber so und so handeln und das tun, das erwarte ich. Und so ist der Mensch, vielleicht jeder von uns, verführbar, indem er Gott instrumentalisiert für eigene Pläne und Wünsche. Ich habe vor Jahren mal, da waren wir noch in Hamburg, einen Haken, das war eine gipsige Wand, war irgendwie nicht so ganz stabil. Und da habe ich halt einen Kleiderhaken reingeschlagen und ich war selber unsicher. Hält der, weil die Wand, der Untergrund so locker war. Und Vertrauen heißt, ich schlage den Nagel ein und ich sehe, das geht und hänge meine Jacke oder mein Handtuch hin. Kontrolle heißt, dass ich ständig dran rumnackle. Hält er wirklich? Hält er wirklich? Hält er immer noch? Und jeder kann sich vorstellen, dass nach dem 10., 20. Mal Nackeln er wirklich rausfällt, der Nagel. Und dann kann man sagen, ja, habe ich doch gleich gewusst. Macht ohne Kreuz, die dritte Versuchung. Der Teufel zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Jetzt kommen wir zum Kern der Sache. Jetzt wird es offensichtlich. Es geht um Herrschaft, Einfluss, Größe. Jesus soll der König der Könige sein, aber ohne die Abhängigkeit von Gott, ohne den Weg des Kreuzes. Auch eine verführerische Versuchung. Gott durch das falsche, große Ziele, durch den falschen Weg erreichen. Da gibt es so eine Redewendung, der Zweck heiligt die Mittel. Wenn wir ein gutes Ziel haben, können wir auf dem Weg dorthin, um das zu erreichen, auch gegen Gott handeln, alles Mögliche machen, auch Illegales. Der Zweck heiligt die Mittel, das ist so eine Redewendung in unserer Gesellschaft geworden. Und Jesus sagt, nein, hier nicht. Hier ist auch der Weg, das Entscheidende. Der Weg auch zum Kreuz, auch zum Leiden. Keine Abkürzung, sondern der Weg des langen Gehorsams. Warten, auch Hingabe und alles zu seiner Zeit. Denn was nützt es, die Welt zu gewinnen und die eigene Seele dabei zu verlieren? Matthäus 16, Vers 26. Und die Antwort von Jesus an den Satan: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, hier wieder das Zitat aus der Bibel, der Hinweis auf das Wort Gottes: Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Und in diesem Dialog ist Ende der Diskussion. Hier wird auch nicht verhandelt mit dem Satan, sondern entschieden. Denn Anbetung ist ausschließlich, ist exklusiv, ist eindeutig, ist klar. Ohne Hintergedanken, ohne Ausweich. Wir Menschen sind da ja nicht ganz neutral, auch in unserem Herzen. Und hat mal jemand gesagt, bei uns Menschen ist es manchmal so, wie wenn wir einen Thron haben und der Thron in unserem Herzen kann nicht leer bleiben, weil der Mensch immer jemanden sucht, auf den er blickt, den er verehrt, dem er nachfolgt, den er anbetet. Und wohl dem Menschen, bei dem Jesus auf diesem Thron sitzt. Jesus siegt durch das Wort. Auffällig ist, dass Jesus ja nicht hier mit Wundern agiert und große Aktionen macht, sondern mit dem Schriftwort. Dreimal sagt er, es steht geschrieben. Das ist seine Basis, das ist seine Grundlage. Bisschen verwirrend, und das ist vielleicht auch für uns ein bisschen zum Wachrütteln und Aufmerksamkeit erregen, dass der Satan ja auch einmal sagt, es steht geschrieben. Das soll uns dahin führen, dass es hier keine magische Vorgehensweise ist, so nach dem Motto, es steht geschrieben in der Bibel und damit habe ich recht. Ich habe mich erinnert, im frühen Mittelalter war es relativ weit verbreitet und man hat archäologische Funde davon, dass Menschen Schriftworte auf Papier oder irgendwie so als Anhänger um sich getragen haben, im magischen Sinne. Manchmal waren es auch Menschen, die irgendwie auf dem Weg waren, Christ zu werden, so im christlichen Umfeld, aber noch vom magischen Denken geprägt. Und für diese Leute war das wie ein Amulett, ein Glücksbringer, etwas magisches Denken. Und dann waren Bibelworte drauf. Und da kann man ein Hinweis, dass selbst Bibelworte missbraucht werden können, so wie hier bei der Versuchungsgeschichte vom Satan und manchmal eben auch von uns Menschen. Aber es geht ja um eine tiefe Beziehung, um eine tiefe Bindung zu Gott. Und Jesus lebt aus der Schrift, aus dem Wort Gottes. Und in diesen Versuchungen und mit seinem Hinweis ist er im Rahmen des Willens Gottes in der Bibel und bezieht sich auf das, was das Wort Gottes in seiner Gänze sagt. Es steht geschrieben. Ja, die Bibel, das Wort Gottes, ist eben nicht nur Informationsquelle und nicht nur, dass man einen Satz aus dem Kontext herauslegen kann, sondern ist eine Lebensgrundlage. Nicht nur ein religiöses Buch, das bis heute Menschen im abergläubischen Sinne oder mit Tendenzen irgendwie besonders ehren und achten, aber sich davon nicht prägen lassen und das nicht zu sich nehmen, sondern das irgendwie geheiligt, gesondert irgendwo hinstellen und da steht und dort verstaubt und löst manchmal vielleicht besondere Gefühle aus, aber hat sonst mit dem Leben wenig Einfluss und wenig zu tun. Aber die Bibel als lebendiges Wort möchte ja in uns etwas ausrichten, uns auch korrigieren, uns auch Kraft geben, uns bestätigen auf dem guten Wege. Und Jesus ist ja, hier sieht man es auch, da geht es nicht, dass man die Schrift oberflächlich kennt, nicht wahllos zitiert, sondern sinnvoll und im Zusammenhang und auch in dieser Konsequenz und Gehorsam zu Gott. Eine Herausforderung ist das für uns. Wir, die wir eine Bibel haben, und dann stellen wir uns doch die Frage, ob die Bibel auch uns hat. Im Sinne von viele Menschen, und ihr kennt in eurem Umfeld bestimmt viele Menschen, die auch eine Bibel haben. Aber hat die Bibel uns, hat die Bibel Einfluss auf unser Leben? Ist das Wort Gottes für uns irgendwie Richtschnur und markant oder nur etwas, was wir eben auch haben und besitzen und unter Kontrolle haben, aber nicht viel damit zu tun haben? Und die Versuchung mit seinen Lieblingsversen und aus dem Zusammenhang, die uns bestätigen, die Versuchung kennen wir alle. Und man kann auch immer schön das Wort Gottes, die Bibel zitieren. Früher gab es so ein Spiel unter uns Studenten. Da haben wir manchmal uns, es war halb im Ernst, aber auch halb im Spaß, nur die Bibelverse geantwortet. Römer 8, Vers 28a, nein, Römer 8, Vers 31b. Und so haben wir so ein paar Dialoge hin und her. Das war irgendwie witzig so unter Studenten, wenn man mit den Bibelversen, und man kennt sie auswendig, und so kann man eine Diskussion führen. Ist nett, aber entscheidend ist, dass die Bibel uns prägt und dass wir das Wort Gottes in seiner Gänze, in seinem Zusammenhang haben. Und dass wir die Bibel so, wie sie gemeint ist, wie sie von Gott uns gegeben ist, auch annehmen. Da ist natürlich schnell vielleicht ein Stichwort, das ich bei anderer Gelegenheit mal ausführlicher vortragen will. Die Bibel, einzelne Worte oder der Zusammenhang und im Großen einfach nur einmal eine Richtung geben. Ich verstehe es so, dass die Bibel sich selber auslegt. Altes, Neues Testament erklärt sich gegenseitig. Und das Zentrum und das Herz der Bibel ist natürlich Jesus Christus und das Kreuzesgeschehen. Und das ist so für mich der hermeneutische Schlüssel, wie man so schön sagt. So wie Paulus sagt, ich will unter euch nichts anderes wissen als Jesus Christus, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Und von diesem Punkt aus kann man auch viele andere oder alle anderen Bibeltexte und Bibelverse interpretieren und verstehen und zuordnen und so diesen großen Zusammenhang wahren. Der Text sagt ja auch was über uns. Der Text ist nicht nur die Geschichte und der Bericht von Jesus, von unserem Vorbild, sondern ist auch ein Spiegel für uns. Und vielleicht erkennen wir uns darin wieder. Wir könnten auch bei der ein oder anderen Versuchungsgeschichte beteiligt und betroffen sein. Wie schnell wollen wir Brot ohne Worte, Erfolg und Gebetserhörung ohne Warten? So in diesem Sinne, gib mir gleich, sofort, schnell und gut. Oder wie schnell sind wir für Sicherheit, ohne Vertrauen, alles unter Kontrolle zu haben, nach unserer Fasson, anstatt loslassen können, auf Gott warten und es ihm anvertrauen, so wie er es in seinem Wort in der Schrift gesagt hat. Und natürlich sind wir alle Menschen auch verführbar, Herrlichkeit ohne Gehorsam, Glanz und Gloria und Anerkennung. Aber wie wir wissen aus dem Wort, und eigentlich haben wir das schon gelernt, erinnern wir uns daran, wir sind Diener Jesu und folgen ihm nach. Er ist unser Ziel, unser Leben, und dem ist es ja untergeordnet. Ja, die Wüste offenbart etwas, vielleicht auch in uns, da wo Misstrauen sitzt. Auch Misstrauen dem Menschen, der Welt und vielleicht sogar Gott gegenüber. Wir wollen automatisch schnell die Bibel, das Wort Gottes, mit Einschränkungen belegen und es uns außen vor halten. Wir denken, Freiheit bedeutet, dass mir niemand sagen kann, was ich tun soll und dass mir doch niemand sagen kann, wie ich als Christ zu leben habe. Ja, aber biblische Freiheit ist so gemeint, dass wir uns freiwillig dem Willen Gottes unterordnen und dahin orientieren. Der Trick der Versuchung ist ja nicht, blatt, tu Böses, irgendein Verbrechen, irgendetwas, von dem klar und offensichtlich ist, dass es gegen Gott. Der Trick und die große Lüge lautet, sollte Gott wirklich das so gesagt haben, dieses Misstrauen in Gott schüren? Du brauchst doch etwas anderes, um wirklich leben zu können. Lass das mit deinem Glauben und mit dem Wort Gottes an der Seite, kannst du am Sonntag bedenken. Aber da antwortet Jesus mit, es steht geschrieben. Noch ein Vergleich, um das im Schluss so zusammenzuführen. Matthäus Kapitel 4, die Verse 1 bis 11, diese Geschichte von Jesus in der Wüste, ist auch eine Parallele zur Geschichte mit dem Volk Israel. Und er, Jesus, ist tatsächlich der gehorsame Sohn Gottes, der treu bleibt, während das Volk Israel in der Wüste ja manches Mal von Gott abgefallen ist. Und deswegen hat sie auch diese direkte Verbindung zu Gott verloren. Aber Jesus wird uns, und für jüdisch geprägte Menschen möge das wie Schuppen von den Augen fallen, Jesus ist eben die Erfüllung des Willens und des Weges Gottes. Und er ist auch in dieser Wüstensituation dem Herrn treu und gerecht geblieben. Der Vergleich und die Botschaft für uns Bibelleser, dass die Bibel nicht nur etwas ist für die ruhigen Stunden, wenn es ganz gemütlich läuft, sondern auch für die Wüstenzeiten in unserem Leben. Nicht nur für den Gottesdienst, sondern auch in Situationen der Versuchung. Nicht nur für Erkenntnis, sondern auch für Nachfolge. Schon auch Erkenntnis, bitte habt viel Erkenntnis. Aber entscheidender ist die Anwendung, die Nachfolge. Denn wer das Wort Gottes hört und danach tut, der baut sich ein starkes Haus auf starken Fundamenten, die auch Sturm und Regen überstehen und auch Wüstenzeiten überstehen. Letztes Bild. Ich kenne die Bibel und vielleicht im Gegensatz dazu, ich lasse mich von ihr führen. Es sollte beides zusammenfallen, gell? Man soll ja schon die Bibel kennen. Aber entscheidend ist, dass wir uns von der Bibel führen lassen. In so Diskussionen mit Atheisten, mit Menschen, die den Glauben total ablehnen, gibt es immer mal wieder Leute, die mir begegnen und sagen, und ich kenne die Bibel und sie zitieren. Und ich bin kurz beeindruckt, Leute, die wirklich Bibelkenntnis haben und manches wissen, aber es ablehnen und damit nichts zu tun haben, dann nützt die Erkenntnis auch nicht viel. Ich kenne die Bibel oder ich lasse mich von ihr führen. Ich kenne die Bibel und dann lasse ich mich von dem Wort Gottes führen. Amen.